Und willkommen zu einer weiteren Folge im MIKUFA-Podcast. Mein Name ist Jens und ich werde gleich mit meinem Co-Moderator Ja über die E3 mit euch sprechen. Die E3 ist eine Videospielmesse, die seit 1995 regelmäßig stattfindet. Ich werde mit Ja im Detail darüber reden, wie wir die Messe wahrnehmen, was in Zukunft vielleicht auf die Messe für Herausforderungen zukommen wird und natürlich, welche Spiele es uns dieses Jahr angetan haben, die vermutlich weitere Informationen enthüllen zu besagten Titeln. Und also die Messe wird zu besagten Titeln sicherlich weitere Informationen enthüllen. Und ja, was ist mit der Abwesenheit von Sony und anderen großen Spieleproduzenten oder in der Spieleindustrie tätigen Unternehmen zu tun hat und welche Auswirkungen das wohl auf die E3 in Zukunft haben könnte. Hallo Ja, und wie geht es dir heute?
Hallo Jens, mir geht's heute ganz gut. Ich habe ausschlafen können und freue mich, mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen über die
Ja.
E3. Und ich wünschte mir lieber, mit dir in LA zu sein für die E3, als jetzt hier vorm Rechner zu sitzen, über Kilometer entfernt und das aufzunehmen. Aber
Ja,
wir
das wäre
machen das Beste
fantastisch.
draus. Das wäre wirklich schön. Das ist nämlich immer eine schöne Gelegenheit, dorthin zu reisen und vielleicht ja mal irgendwann.
Ja.
Aber wenn die Messe
Falls es die
bis
Messe dann
dahin,
noch gibt.
genau, falls was?
Falls es die Messe bis dahin noch gibt.
Genau, das gleiche habe ich gerade auch gedacht, falls es die Messe bis dahin noch gibt. Also wir sollten uns beeilen. Denn das hattest du vorher schon angekündigt, dass große Aussteller, die sonst immer traditionell dabei waren, dieses Jahr nicht mehr am Start sind. Welche sind das genau? Weißt du das noch?
Unter anderem, normalerweise war es immer so, dass die großen drei sich präsentiert haben auf der Messe mit ihren Ständen. Das heißt, wer sind die großen drei? Das sind Microsoft natürlich mit ihrer Xbox und Sony mit ihrer PlayStation und der gute alte Kandidat Nintendo, der ja gerade mit der Switch abräumt, seit die erschienen ist. Ja, und Nintendo und Sony haben dieses Jahr gesagt, dass sie keinen Stand auf der E3 haben. Und auch schon letztes Jahr war Nintendo nicht mit dabei, weil sie die Signale der Zukunft erkannt haben. Und das ist auch ein Problem der E3-Messe heutzutage, dem sich vermutlich jede Messe, egal zu welchem Fachbereich, ja, mit zu kämpfen hat. Normalerweise waren Messen für Fachbesucher und es gibt auch noch viele Fachbesuchermessen, auf die nicht in Betracht kommen für Privatbesucher. Das ist komplett uninteressant für jemanden ist, der nicht in dem Feld arbeitet, aber bei Videospielen oder elektronischer Technologie ist ja immer vom privaten Endkonsumenten ein gewisses Interesse vorhanden, um auf den Punkt zu kommen. Mittlerweile haben wir ja das Internet fast in jeder Wohnung vertreten. Zumindest in unserer Altersgruppe kenne ich niemanden, der ohne Internetanschluss ist. Und ja, die Informationen, die du darüber verteilen kannst, sind natürlich so präzise und schnell verbreitet, dass es ein Messestand, einen teuren Messestand, weil günstig sind die ja nie, komplett überflüssig macht.
Zumal es dazu kommt, die Messe hat ja neben dem Ziel, dass man Menschen trifft, die ähnliche Interessen haben wie einer selbst, auch das Ziel, Öffentlichkeit zu generieren. Und ich glaube, man kann mittlerweile viel besser Öffentlichkeit generieren durch andere Kanäle, also sowas wie Instagram oder einfach Social Media, ne? Und man kommt auch viel mehr
Ja.
Menschen dran und hat auch die Möglichkeit, wenn man eigene kleine Veranstaltungen macht, wie Apple das eigentlich schon immer gemacht hat, aber jetzt nicht Apple ist, hat man trotzdem die Möglichkeit, irgend so einen Livestream zu starten oder eine Messe speziell für eine Firma zu machen. Und es kommen trotzdem Menschen, wenn man die einlädt. Und man kann das trotzdem genauso hochwertig im Internet publizieren, wie man sozusagen in so einer Messe auch die Aufmerksamkeit hätte. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es ist viel leichter, an die Öffentlichkeit zu kommen.
Richtig, wenn man schon eine bekannte Marke ist oder ein bekanntes Unternehmen, dann schmeißt du einmal eine gut vorbereitete Präsentation an, die du live schaltest und jedem verfügbar machst mit genügend Vorankündigung, was eben Nintendo sicherlich auch von Apple ein bisschen abgeschaut hat.
Ja, ich glaube,
wobei sie ihre eigene konservative Präsentationsart und Weise haben als japanisches Unternehmen. Deshalb ist es immer der führende Kopf, der mit der Presse spricht, sozusagen, obwohl kein Pressegespräch stattfindet, in dieser Nintendo Direct. Und deshalb ist Nintendo auch nicht mehr auf der E3. Sie haben einen großen Namen, sie halten genügend Eigenreichweite und erreichen ihre Fans viel besser mit der Nintendo Direct, die sie quartalsweise sogar, glaube ich, mittlerweile machen oder halbjährlich, wo sie neue Entwicklungen bekannt geben oder neue Informationen zu künftigen Spieltiteln geben, um eben ja, den Lebenszyklus ihrer Konsolen oder eben kommenden Hits besser zu vermarkten. Und dass das funktioniert, sieht man denn, sobald eine Nintendo Direct gelaufen ist auf jedem Gaming-Bericht, auf jeder Gaming-Berichterstattungsseite darüber zu lesen, was präsentiert wurde und worüber man sich freut. Und es ist irgendwie mehr Interaktivität vorhanden als früher reine Messeberichte, wo alle auf einmal ihre Informationen in einen Topf werfen und es wird gut geschüttelt.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also das Interessante ist ja, dass Nintendo mit ihrer eigenen Präsentation antizyklisch quasi drangeht, können die gar nicht untergehen in der Masse der Berichterstattung im Rahmen einer Messe. Und das ist, glaube ich, wenn man einen Termin ziemlich geschickt legt, hat man da eigentlich nur Vorteile. Genau wie Blizzard mit der BlizzCon. Ist einfach ein Spielehersteller, der wirklich zu Zeiten außerhalb von Messen ihre Spiele präsentieren, und dadurch sind die immer im Fokus eigentlich, ne? Also jede Spieleseite wird davon berichten, und diese Berichterstattung wird niemals untergehen, weil sie den Termin höchstwahrscheinlich geschickt genug setzen werden, dass es ein paar Wochen ganz oben steht in den Schlagzeilen. Und das geht halt nicht, wenn zeitgleich noch Microsoft und Sony 10 AAA-Titel irgendwie ankündigen. Da wird sowas, glaube ich, schon mal unterm Teppich gekehrt, so eine kleine Meldung.
Richtig, das heißt nämlich, dass du bei der beispielsweise E3 oder auch Gamescom, auf die wir dieses Jahr gehen werden, einen Haufen verschiedenster, bunter Aussteller hast, jeder Größe, jeder Form, und die müssen einander am selben Tag bekämpfen mit ihren Informationen, auf die Gefahr hinaus, dass all ihre PR-Kosten für die Katz sind, weil vielleicht die anderen eine Enthüllung haben, die so viel Aufmerksamkeit generiert, dass das andere, was präsentiert wurde, komplett vergessen wird. Während du bei so einem alleinstehenden Termin, wo kein anderer was präsentiert, im Rampenlicht stehst und deshalb kein anderer sich da einmischen kann oder deine Nachricht verwässert.
Ich finde es auch interessant zu sehen, dass die Hersteller, die eigentlich primär auf so ein eigenes Ökosystem setzen, eine eigene Messe haben. Also Nintendo ist ja dafür bekannt, die ganzen Nintendo-Spiele und Charaktere sind exklusiv Titel für Nintendo-Konsolen. Außer jetzt, ich glaube, Super Mario Go ist das einzige Spiel. Obwohl, nein, es gibt auch noch Pokémon Go. Also die ganzen, ich glaube, Super Mario Run heißt das Spiel, ne? Worauf ich hinaus wollte, war aber eigentlich, dass Nintendo bis auf die mobile Branche die ganzen Spiele nur exklusiv für ihre eigenen Konsole anbietet.
Ja, stimmt. Also Super Mario wirst du nicht auf der Xbox begegnen oder...
Auch so ein Hersteller wie Blizzard, also so ein Computerspiele-Entwickler, mit der BlizzCon. Ich finde, Blizzard ist auch Spieleentwickler-Firma, die sehr isoliert ist für sich so ein bisschen, ne? Also du brauchst Battle.net, du bist speziell auf die angewiesen. Es fühlt sich immer anders an, irgendwie Blizzard-Spiele zu spielen als Spiele von anderen Herstellern. Und dadurch, dass sie auch ihre eigene Messe machen, wird dieser Eindruck nochmal betont. Also das sind so alles so ein bisschen so die Apples unter den Computerspielen.
Ja. Wobei deren Ruf ja auch in den letzten Jahren sehr gelitten hat seit dem Kauf durch Activision.
Stimmt.
Beziehungsweise ja, seitdem sie auch nicht typische Blizzard-Spiele auf ihrem Battle.net-Launcher haben, wie Call of Duty, Destiny 2, also seitdem ist die Kritik an Blizzard und alles, was sie machen, lauter geworden. Selbst deren Relaunch von World of Warcraft, was das eigentlich die ganze Welle von Massive Multiplayer-Spielen im Online-Bereich losgetreten hatte als lukratives Geschäft, nicht nur mit offenen Armen empfangen wurde, weil sie vorher in der Kritik standen, Fanserver abzuschalten, sobald diese eine Version, wie sie jetzt wieder verfügbar gemacht worden ist, von Blizzard abgestellt haben und somit Fans den Saft abgedreht haben. Und eben gesagt haben, dass Fans das gar nicht spielen wollen, weil es die und die Bugs gäbe. Also es wurde komplett über das, was die Zielgruppe
diese
wollte, Free Shards, hinweg entschieden. Ja.
Blizzard, ich habe noch diesen Vorfall im Kopf, wo die irgendwie Diablo Mobile oder so angekündigt haben.
Ja.
Und dann die Frage kam, ob das ein verspäteter April-Scherz ist.
Und als Reaktion darauf mit, ihr habt doch Handys.
Ja, genau. Ihr habt doch alle Handys. Ihr spielt doch alle auf dem Handy Spiele. Ja, genau. Was glaubst du denn? Haben Computerspielemessen eine Zukunft? Also werden wir in 10 Jahren noch auf die Gamescom gehen können? Oder müssen wir uns viele vereinzelte kleine Messen von einzelnen Entwicklern anschauen? Was meinst du?
Ich glaube, dass es eine Art oder Form dieser Messen geben wird, die sich wandelt, zumindest, ob es die E3 noch gibt, ist sehr fraglich, weil sie erst gerade den halbmodernen Wechsel geschafft hat, auch Privatbesucher zuzulassen, 2017 erstmalig. Und damit wieder ein bisschen sich einen grünen Zweig erarbeitet hat, dass genügend Besucher da sind, weil von den Fachbesuchern her die Zahlen zurückgegangen sind. Und es sich um eigentlich wirklich eine Informationsmesse handelt. Und Gamescom ist, glaube ich, gerade mal 10 Jahre alt oder so? Oder sind die auch schon 20 Jahre? Also Gamescom war ja so das Ding.
Also wie alt das ist.
Damals, es fing ja auch mit einem anderen Namen an, oder? Gamescom, keine Ahnung, wie es jetzt vorher hieß, aber seit es die Gamescom gibt, die wurde als deutsches Pendant gegründet, um eben auch hier... Du hast recht,
10 Jahre, ja. Ist jetzt 10-jähriges Jubiläum, erste Ausstellung 2009. Und hieß Games Convention früher.
Ja, genau, Games Convention. Und war nicht reines Informationsevent, sondern auch ein Austauschevent für Gaming-Fans. Also schon mal der richtige Weg, wie es bei vielen modernen Messen ist. Hatte ich auch gelesen, wenn du das wie so ein Treff oder ein Mecker für Fans machst, wie es mit diesen ganzen Comic-Cons oder so ist, die sich versuchen, hier jetzt auch in Deutschland zu etablieren für Cosplayer und Co. Dass du eben einen Treffpunkt hast für Leute, die dieses Hobby haben, miteinander teilen wollen oder vielleicht netzwerken wollen, weil sie irgendwo selbst im Internet tätig sind, Blogs schreiben, wie wir einen Podcast führen oder streamen, um sich auszutauschen und zu begegnen, weil man sonst vielleicht keinen Anlass hat, hunderte von Kilometern durch Städte zu reisen, um jemanden zu treffen, den man nicht kennt oder zu begegnen. Es ist ein Begegnungspunkt mehr, die Gamescom, glaube ich, als eine Informationsmesse. Mhm. Weil die findet ja auch immer ziemlich spät im Jahr statt, im August. Und was ich gelesen habe zur E3 ist eine Kritik von den großen Herstellern oder Publishern, dass sie sagen, dass die Messe viel zu spät im Jahr stattfindet, weil dann okay. Das Weihnachtsgeschäft schon praktisch gelaufen ist. Ja? Also du denkst dir so Mitte des Jahres und die sind schon dabei, dass Sachen, Läden, Ladenketten, für die kommen die Informationen für das, was am Ende des Jahres rauskommt, viel zu spät. Die müssen das schon in April oder so wissen.
Um das vorher planen zu können, meinst du?
Ja, um die ganze Infrastruktur vorzubereiten.
Ah, ich verstehe. Das ist dann ein großer Aufwand für die Einzelhändler am Ende. Ich habe das eher also als Endkunde so wahrgenommen. Eigentlich war August der perfekte Monat, um Sachen anzukündigen, wo du dann an Weihnachten mega Bock drauf hast.
Ja, ich denke, für den Endkonsumenten ist es genau richtig, aber eben für alle Wege, die dahin führen zum Endkonsumenten, ist es recht schwierig, weil du nur einen kurzen Zeitraum hast, aber alles zu besorgen an Aufstellern oder PR-Aktionen, darauf abzustimmen.
Ist es aber nicht so, dass die Einzelhändler das ohnehin schon früher wissen? Also es gibt ja eigentlich jede Woche irgendwie so ein Produkt, das aus Versehen online gestellt wird von Amazon oder sonst wem und dann wieder rausgenommen wird. Das sollte man meinen, ne? Ja, also ich glaube, die wissen das vorher schon oder haben halt Platzhalter. Wissen dann halt nicht genau, was es ist vielleicht. Also dass es nicht jeder wissen darf, sondern nur die Führungsetagen oder sowas.
Ja, also, wahrscheinlich.
Die sind ja nicht blöd und Also, das wäre ja ziemlich, ziemlich dumm. Also, ich nehme die Gamescom auch wirklich als die einzige Messe da war, die ich bisher besucht habe, die für den Endkunden richtig interessant ist. Und vor allem, also ich finde, die Gamescom oder Spielemessen haben definitiv noch eine Zukunft, wenn man dieses Interaktive da in den Vordergrund stellt. Zum einen, also gibt's ja, also dass man Spiele quasi anspielen darf und zum ersten Mal irgendwie ein Jahr oder so, bevor das Spiel überhaupt auf dem Markt ist, so ein Demo-Level spielt, um einfach seine Vorfreude zu multiplizieren. Also ich weiß, dass manche Freunde nur mitkommen, weil sie Tekken spielen können oder weil sie voll Bock haben, Kingdom Hearts 3 kurz anzuspielen. So, ne? Also das sind so oft die Gründe, warum man da hingehen will. Gar nicht, also wenn ich einen Trailer sehe, das bringt mir nichts. Oder so eine Pressekonferenz, wo jemand über das Spiel spricht, wie toll und großartig das ist, das bringt mir auch nichts. Das kann ich besser zu Hause auf meiner Couch machen. Aber
da brauche ich nicht schwitzige Körper um mich rum, das stimmt schon.
Genau, aber dieses Interaktive finde ich cool. Als Begegnungsplatz finde ich das auch ziemlich cool, weil man, wenn ich Beat'em'ups gegen Fremde spielen kann und sich dann halt über die Charaktere austauscht, das ist ganz witzig. Ich finde es halt besonders cool, und das habe ich das letzte Jahr, glaube ich, zum ersten Mal so wahrgenommen, für Indie-Games. Weil das war, fand ich, mit die coolste Halle. Also, weil das ist ja auch die Branche mit den innovativsten Spielen eigentlich, weil da einfach kleine Entwicklerteams ihre Ideen versuchen umzusetzen mit.
Ja, es wird noch ein Risiko eingegangen dort, weil du hast nicht das riesige Budget, aber du musst auffallen und dann musst du mit ungewöhnlichen Ideen herhalten, auf die sich die großen Publisher nicht einlassen.
Genau, und das finde ich halt ziemlich cool. Also es wäre schade, wenn es sowas nicht mehr gibt, weil ich finde, gerade für Indie-Titel ist so eine Messe die Möglichkeit, sich persönlich auch mal zu zeigen. Weil da verbindest du Spiele ja mit wenigen Persönlichkeiten. Und du quatschst da halt wirklich mit den Entwicklern. Ne? Das ist halt echt cooler, als da mit irgendwelchen Pressesprechern dann zu reden, die das gelernt haben, wie man mit Spiele vermarktet. Ja.
Ja. Ja, es ist immer sehr persönlich, wenn man diesen Indie-Entwicklern, weil wenn die dort vor Ort sind, ist er meist auch irgendwie nicht der Marketing-Profi mit an Bord, der den Stand bewacht, sondern entweder ein kleiner Messehelfer, falls sie es sich leisten können, oder eben ja, eigene Programmierer, die die Aufgaben mittragen und übernehmen und nicht ganz menschenscheu sind. Weil
Ja,
das ist
genau, die
ja,
man
was du häufig hast bei
vor
Programmierern,
die
dass da auch
Kamera
sehr viele
stellen kann.
Introvertierte sind.
Ja, ist ja gar nicht schlimm. Also
Nö.
mittlerweile ist das Klischee ja auch, obwohl für uns wahrscheinlich langsam obsolet, weil es einfach,
Ja.
wir kennen viele Programmierer, die nicht kamerascheu sind. Aber gibt bestimmt auch noch. Also ich glaube, in der Allgemeinheit ist der Programmierer immer noch ein scheues, blasses Wesen mit schütterem Haar und Red Bull.
Ja, also Energy Drinks, also, da sind sie ja alle verrückt nach, die
Ja,
Gamer.
ich
Ich
höre
meine,
das langsam
es
auf
gibt ja
damit.
die Firmen wie Level Up und sowas, die im Prinzip auch eigentlich Energy Drinks sind, aber versuchen sich noch extra auf die Zielgruppe Gamer einzuschießen mit dem, was sie versprechen, was ihr Drink noch
Gar
alles kann.
nicht so blöd. Gar nicht so
Nö,
dumm,
es ist eine
eigentlich.
super Strategie.
Ich glaube auch, es ist kein Zufall, dass man bei dem Energy Drink Effekt eine Xbox gewinnen kann. Das ist so ein
Ja.
Gewinnspiel. Das ist, glaube ich, jedes
Ja,
Jahr
eben. Und
irgendwie.
beim Monster Energy, sobald ein neues Call of Duty raus ist, gibt es da meist irgendwelche Cosmetics, die du gewinnen kannst von mit einem Code. Habe ich schon öfters beobachtet im Zyklus von Call of Duty Spielen.
Sieht man schon die Zielgruppen.
Ja.
Genau.
Ja.
So viel zu unserer allgemeinen ja, Meinung oder Erwartung zu Computerspielemessen in der Zukunft. Speziell zu E3 vielleicht ganz kurz. Auf welche ja, Titel freust du dich am meisten?
Welche Titel ich mich am meisten freue dieses Jahr, die bereits angekündigt sind oder wahrscheinlich mehr Informationen bieten werden dieses Jahr, gehören für mich zum einen Halo Infinite oder Infinity, ich bin mir nicht sicher, ich habe noch niemanden den Titel aussprechen hören. Basiert auf der Halo-Reihe könnte das Halo 6 sein, auf das seit Jahren gewartet wird, oder im schlimmsten Fall ein Destiny-Klon im Halo-Universum. Die Halo-Reihe bedeutet mir sehr viel, weil damit hat mich Microsoft eigentlich ins Xbox-Lager geholt, weil ich Demos vom vierten Level von Halo gespielt hatte und Dead or Alive 3. Und damit hattest du mich an der Angel. Ich bin zwar kein Baller-Fan, Ballerspiel-Fan, aber halt diese Atmosphäre von der Mischung aus in der Ästhetik von Starship Troopers und Science Fiction Action in der Zukunft, so ein bisschen B-Movie-mäßig, fand ich stark, und der ganze Halo-Kosmos hat mich bisher immer zufriedenstellen können. Bis auf manche Cliffhanger.
Cool.
Dann soll wohl mehr verraten werden über Marvel's The Avengers. Da kommt eine Spielreihe zu. Also im Marvel-Universum. Es ist Jahre her, dass wirklich ein gutes Marvel-Spiel erschienen ist. Und interessiert mich sehr, vor allem nach dem Kinofilm Endgame. Wie sie in den Spielen eine interessante Story entfalten möchten, im Sinne der MCU, ohne mit diesem Kinouniversum zu tun zu haben. Also die wollen sich komplett frei davon eine Geschichte schreiben. Und ich hoffe ja immer auf irgendwas mit Dr. Doom. Ja, und dann als letztes ganz typisch CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 ist so, seit der Ankündigung, seit dem ersten Trailer warte ich da mehr zu erfahren, weil ich auch ja, Bücher von Markus Heitz gelesen habe zu Shadowrun, und seitdem diese Cyberpunk-Ästhetik oder Cyberpunk-Universen sehr interessant und cool finde, weil sich da viele coole Geschichten erzählen lassen in so einem in so einer typischen 80er und dennoch modernen Ära wie, wie hieß der Film? Blade Runner und sowas.
Ja, genau. Ja, lustigerweise,
Genau.
das
Und bei
ist
dir?
Cyberpunk 77 ist, 2077 ist auch einer der drei Titel, die ich, auf die ich mich sehr, sehr freue. Also das ist einfach, wenn man weiß, es ist von Project Red programmiert und gleichzeitig stehe ich einfach auf dieses Endzeit-Szenario, wo die Technologie so weit fortgeschritten ist, aber die Menschen irgendwie total rückschrittig im Kopf sind, also so
Ja,
kaputt,
immer noch alle
verbraucht. Ja, genau,
Arschlöcher.
Gesellschaft total dekadent und ich mag das und da freue ich mich auch drauf und bin sehr gespannt. Also kann richtig geil sein, kann aber auch richtig schlecht werden. Also, aber
Ja.
ich erwarte aber eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Da bin ich mit großer Vorfreude.
Na.
Die anderen Spiele, auf die ich mich freue, ist unter anderem Final Fantasy VII, weil es, also das Remake dazu, das wird dir jetzt, wie ich gehört habe, eine spielbare Demo geben auf der E3. Das wäre so ein Grund, dahin zu fahren.
Ja.
Ja, habe ich vorhin beim Recherchieren gelesen. Das wäre ja richtig geil.
Wäre interessant,
Und
weil das letzte Mal, als ich News von dem Spiel gehört habe, hatten sie das eigentliche Studio entlassen, das sie für die Programmierung eingeteilt hatten und die Programmierung selbst übernommen, also alles über den Haufen geworfen und
ah, okay, aber dann waren die offenbar schon sehr
neu.
weit. Das habe ich auch gelesen, stimmt. Ist jetzt gar nicht so lange her auch. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, ich bin ja ein bisschen, ich mag ja diese Oldschool-Action-Time-Battle-Kampfsysteme.
Ja, Final Fantasy ist einfach großartig.
Wie wirklich klassisch bei Final Fantasy VII oder diese klassischen Super Nintendo-Rollenspiele. Aber ich finde, also das Kampfsystem sah in den ersten Videos leider so aus, als würde das ist ein bisschen wie Final Fantasy 15 jetzt sein, was mich aber ziemlich enttäuscht hat. Und ich hoffe, das wird nicht so. Und ja, da hoffe ich einfach auf ein geiles Spiel, weil Final Fantasy 7 einfach das erste große Rollenspiel war, was ich gespielt habe damals. Auf dem PC übrigens, nicht auf der PlayStation.
Okay.
Und das hat mich echt krass berührt, das Spiel. Das ist großartig und da freue ich mich sehr drauf. Und ein weiteres Spiel, auf das ich mich freue, ist Watch Dogs 3 oder Watch Dogs Legion, wie das, glaube ich, also ich hatte es gegoogelt, das stand, also das unter dem Titel Legion. Und ich mochte die ersten beiden Teile schon sehr gerne, wobei der erste Teil, den habe ich nur durchgespielt wegen der Story, weil die Story war gut, das Spiel war nicht so gut. Es war sehr, ja, ein
Ja, die
mittelmäßiges Spiel.
Spielreihe trifft derzeit immer noch immer auf gemischte Gefühle, habe ich so von den Berichten her das erlebt.
Die Watch Dogs-Spiele meinst du, ne?
Ja.
Ja, das kam ja zum Release der PlayStation 4, glaube ich, raus. Oder war das die 3?
Ja, irgendwie
Die
so
PlayStation
zum
4, ja.
Anfang
Ja,
dieses
genau,
Konsolenzyklus.
dieses Konsolenzyklus, genau. Und das war halt eine gute Idee, aber halt schlecht umgesetzt. Umgekehrt, der zweite
Ja.
Teil war sehr gut umgesetzt. Also auch spielt in San Francisco, wo du dann auch zum zum Silicon Valley und so gehen kannst und so. Das ist halt ganz cool. Nur da ist die Story halt ja nebensächlich. Da geht es mehr um die Engine und es ist halt cool gemacht. Und ich hoffe ja, dass Teil 3 beide Elemente verbindet. Also eine geile Story und eine geile Engine und eine geile Open World. In London, das Geile ist, London kenne ich auch und da freue ich mich drauf. Und schauen wir mal, wie das wird. Bis dahin muss ich aber Sekiro durchspielen.
Sekiro habe ich noch nicht.
Ja,
Oh, das
tu dir
will ich
das
auf jeden
nicht
Fall auch
an.
durchsagen.
Das ist
Aber ich
ziemlich
hoffe
cool,
für
das ist
dich,
ziemlich cool,
dass
ja.
Watch Dogs 3 es richtig kombiniert und nicht beide negative Punkte verbindet, weil das kann Ubisoft manchmal auch ganz gut.
Ja, leider, ja. Ja. Worauf mich eigentlich sonst noch freue, ist Baldur's Gate 3. Wobei das, ich war ganz, ganz großer Fan von Teil 1 und die Add-ons. Aber ich habe keinen Teil durchgespielt, weil ich mich immer in Details verloren habe. Aber ich
Ja, die
liebe die
sind ja auch
Atmosphäre
mega
einfach.
lang, oder nicht?
Ja, genau. 1000 Nebenquests und keine Ahnung, also ist aber einfach wunderschön das Spiel. Und ich werde den dritten Teil, wenn ich die Gelegenheit habe, auch gerne anspielen, um einfach in diese Atmosphäre einzutauchen, zumindest kurzzeitig. Aber ich bezweifle, dass ich es durchspiele. Irgendwie habe ich seit den letzten Jahren Probleme, Rollenspiele durchzuspielen. Aber
ja, ich auch. Das war einfacher als Schüler.
Ja, das stimmt. Wenn man einfach den ganzen Tag nichts machen musste, das war ganz cool. Ja, seit dem Studium ist es schon schwieriger geworden. Ja, das sind aber auf jeden Fall die Titel, auf die ich mich freue.
Ja. Hm. Wunderbärchen.
Mal gucken, ob es noch eine Überraschung gibt. Ob es noch eine Überraschung gibt, die eine oder andere.
Aber ja, falls sich irgendwas nicht bestätigt oder komplett überraschend kommt, wie eine neue Konsolenankündigung von Microsoft fürs nächste Jahr oder so, dann würden wir darüber sicherlich im nächsten Podcast nochmal drauf zurückkommen, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, dass es wert ist, aufgenommen zu werden.
Genau, schauen wir mal. Was wir noch diese Woche machen wollten, beziehungsweise wieder einführen wollten, sind unsere Shocking Moments der Woche.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Didi. Wir brauchen noch so einen Anteaser dafür.
so ein Übergangsgeräusch.
Ja, genau. Einfach so, was ist das? So ein Jumpscare-Sound. So.
ja.
Ja, was war dein Shocking Moment der Woche?
Mein Shocking Moment der Woche ist diese Woche relativ harmlos ausgefallen. Ich bin derzeit ziemlich am Aufräumen, Entmisten im Sinne von, ich hab ja eine riesige Spielesammlung beziehungsweise riesige Sammlung an Büchern, DVDs und auch CDs, die sich über die Jahre angehäuft haben, dadurch, dass ich zu Schulzeiten, sagen wir mal 15-jähriger Jens oder so, nur vom Taschengeld einkaufen konnte, war ich sehr sparsam und alles. Und als man dann in die Ausbildung kam, hat es begonnen mit der Sammelwut. Das heißt, das schöne Ausbildungsgehalt gerne in neue Spiele, CDs und sowas erstmalig investiert. Und das hat sich mit den arbeitenden Jahren auch fortgesetzt. Im Studium war es abgeflacht, weil natürlich weniger Geld vorhanden war. Aber da ich mich nie von den Gegenständen im Nachhinein getrennt habe, habe ich eine riesige Sammlung, die mich schockiert hat. Und da ich nicht der ordentlichste Mensch bin, sondern ein kleiner Chaot, habe ich auch mal meinen Dachboden ein bisschen geordnet und war erstaunt, wie viel Platz ich da eigentlich noch habe, indem ich einfach mal Kisten aufeinander gestellt habe, die ich nicht brauche, beziehungsweise leere Kartons. Und plötzlich kann man sich ohne Probleme auf dem Dachboden bewegen, wo ich dachte, der ist komplett zugestellt, aber nö, er war nur unordentlich und jetzt kannst du dich da bewegen. Ich habe die meisten Sachen hier unten, wo ich durchsortieren muss, ob etwas einfach direkt in den Müll wandert oder nochmal weitergegeben werden kann für einen guten Zweck oder um meine Reisekasse aufzufüllen.
Cool. Ja, ich meinte ja gerade auch schon. Ich bin auch immer jedes Mal schockiert, wie groß mein Zimmer hier eigentlich ist, wenn ich meine Wäscheleine abstelle und irgendwie wegpacke. Dann ist man echt immer so, what? In diesem Zimmer lebe ich?
Ja, ich bin auch schon immer cool, wieder geplättet, warum ich mich so zumülle. Und dann, ich bin so viel glücklicher, wenn ich es mal ordentlich habe. Ja, und mag das dann auch gerne ansehen. Und so, wenn ich mein Chaos dann betrachte, sage ich so, ja, schon scheiße, aber das ist jetzt so.
Kreatives Chaos, ja. Das
ja. Manchmal, dann finde ich auch tatsächlich meine Sachen besser, als wenn es ordentlich ist.
Wenn es unordentlich ist?
Ja.
Krass, okay, interessant. Ist bei mir aber auch so. Also, ich packe es meistens nämlich sonst zum Aufräumen einfach in eine Kiste und dann weiß ich aber nicht, in welcher Kiste was liegt. Wobei das mittlerweile besser geht, weil ich auf die Idee kam, die Kisten zu beschriften, beziehungsweise ausgewählte Sachen in ausgewählte Kisten.
Ja.
Aufräumen. Ja, ist ja zurzeit auch angesagt, ne? Also ganz viele YouTube-Videos über diese Asiaten, die diese mega Aufräumtechnik.
Ja, Tony Oko oder wie sie heißt. Da wurde mir Yoko gestern Ono, auch, hat mir ein Kumpel geschrieben, weil ich es ja auch auf Instagram veröffentlicht habe, dass ich gerade in der Aufbauphase bin. Und dann hat er mir direkt ein Video von dieser, warte mal, Marie Kondo geschickt.
Ja, genau, Marie Kondo, so heißt sie, ja, ja, genau. Also Respekt, dass sie damit so viel Asche macht, ey, nicht schlecht.
Ja, aber es scheint so ein inneres Bedürfnis zu sein bei uns.
Aufräumen, ja. Genau. Also ich komme mal zu meinem shocking Moment der Woche. Mhm.
Ja.
Der ist wirklich bitte. Shocking gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, also ich wollte erstmal sagen, also als shocking Moment, als ich, dass ich entdeckt habe, dass es Overwatch-Lego-Figuren gibt. Und ich dachte halt sehr gerne Overwatch spiele. Ja, es gibt Overwatch-Lego-Figuren. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Denn dann hast du so eine Diva, du hast so eine, hier, wie heißen die? Also du hast halt
Tracer?
Hanzo, du hast Tracer. Es ist richtig geil. Und ich habe es voll bereut, dass ich nicht jetzt gerade ein Kind bin. Das ist, das wäre so das geilste Spielzeug überhaupt, wenn man auch noch gerne Overwatch spielt.
Ja, aber ja. Kinder dürfen nicht Overwatch spielen. Ciao.
Ab wann ist denn das Spiel?
Ab 12? Ab 16. Bestimmt.
Ab 16? Okay.
Es wird ja geschossen. Also in Deutschland ist dann doch automatisch alles ab 16.
Dann ist das Spiel quasi fast an Erwachsene gerichtet. Und dann, also dieses Lego, dann darf ich mir das kaufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, aber nicht mitspielen, nur angucken.
Es ist doch voll paradox.
Ja.
Interessant. Ja gut, okay, ja gut. Es verwirrt mich, weil ich fand auch cool, dass es ich fand blöd, dass es Lego Herr der Ringe gab, nachdem ich auch kein Kind mehr war. Und ja. Lego hat sich damit ja auch so ein bisschen gerettet. Aber im Nachhinein betrachtet, Herr der Ringe ist ja auch, ich meine, ich würde das nicht mit einem Kind gucken, also auf jeden Fall so, also ist ja bestimmt auch ab 16 oder so. Und dann ist ja genau das gleiche Dilemma. Mit 16 habe ich kein Lego mehr gespielt.
Ja. Ich habe aber übrigens auch mal eine Lego-Doku gesehen und die haben sich irgendwann auch mal wieder durch diese ganzen Lizenz-Legos in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, weil sie so viele Lizenzkosten hatten, dass es sich nicht mehr gerechnet hat.
Okay, ich dachte irgendwie umgekehrt. Ich dachte, denen ging es vorher schlecht und dann haben sie Lizenz.
Ja, zum Anfang war es gut. Und dann eben zumindest nach diesen Episode 1 bis 3 Star Wars Filmen zum Beispiel, gab es ja jahrelang keinen Star Wars mehr. Ne? Aber du hast immer noch die Lizenz, die du jährlich bezahlst
von Star Wars. Ja, 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 stimmt. Die sind abhängig von der Filmindustrie.
Okay. Ja.
Ja, ja, stimmt. Da sind bestimmt verstrickte Zusammenhänge, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, mein shocking Moment der Woche war aber etwas anderes. Und zwar waren wir Samstagabend unterwegs am Hauptbahnhof und waren am Kiosk und haben uns ein Bier gekauft und sind mit dem Bier Richtung Hauptbahnhof Eingang gegangen, wo wir erleben mussten, dass so ein Jugendlicher, so einem anderen Jugendlichen, das haben wir so im Augenwinkel gesehen, die haben sich schon so angeschrien und so ein bisschen angerempelt. Wir dachten uns so, oh nein, oh mein Gott, lass uns mal lieber ein bisschen Bogen gehen. Und in dem Moment sehen wir, wie der eine Typ den anderen so voll auf die auf den Kinn schlägt. Und also auch nicht so sanft, so richtig, so relativ hart. Und dann denken wir uns so, oh Gott, geh mal ein bisschen außen rum lieber, ist nicht so cool. Und dann hat der andere Typ den zurückgeschlagen. Aber sowas von heftig, dass der hintenüber gefallen ist mit dem Kopf auf dem Boden und reglos liegen geblieben ist.
Wow.
Und das war nicht cool. Und das war zum ersten Mal.
Nee, das ist bestimmt nicht cool.
Das war zum ersten, beziehungsweise zum zweiten Mal, genau, in meinem Leben, dass ich dann direkt meine Kenntnisse aus dem Medizinstudium irgendwie hervorgekrempelt habe. Also meine Freundin und ich sind dann sofort dahin gelaufen und ich habe dann stabile Seitenlage und so, das, was man so irgendwann mal gelernt hat, gemacht. Sie hat dann sich um den Schläger gekümmert, der auch einen Nervenzusammenbruch hatte. Der wollte das nämlich nicht. Der hat angefangen zu heulen. Und das
Krasse, ach so, das war im Affekt oder was?
Das war im Affekt, ja. Und das Krasse ist, die ganzen Jugendlichen, die waren keine 20, so, ne? Die hatten dann, die waren erstmal eine relativ große Gruppe und kaum ist das passiert, waren nur noch drei da. Genau, sind alle weg, so, die Best Friends sind plötzlich verschwunden. Und das Krasse ist, der eine, der dabei blieb, war halt derjenige, der wäre wahrscheinlich auch gegangen, hätte er nicht den Notarzt gerufen. Also ich habe ihm auch gesagt, so, ruf sofort den Notarzt an, als ich da ankam. Und dann hat er ja gesehen, der war ja reglos, ich habe ihn in stabile Seitenlage gebracht und in dem Moment ist so mega viel Blut aus seiner Nase geflossen, so surreal viel Blut, ne? Also so viel Blut, dass man drauf ausrutschte. Also das kann die sonst nur aus Blätterfilmen. Richtig übel. Und
gute Gehirnerschütterung, also oder wie?
Ich weiß nicht, ich hoffe, das war nur was in der Nase, keine Ahnung. Also das sah richtig.
Ja, ja, klar. Aus. Wenn da irgendwas an der Nase bricht, dann.
Also, aber der ist auf jeden Fall auf den Kopf gefallen. Das heißt, der, der sollte den Kopf nicht bewegen, so, ne? Und dann.
Definitiv nicht.
Hat er aber geatmet. Also wichtig war für mich, okay, solange er atmet, ist alles gut. Und dann, also nachdem er auf einer stabilen Seitenlage lag, atmete er wieder. Und dann meinte der, also der Typ, der gerade den Notarzt ruft, so meint dann, pack das den Hörer so kurz weg, guckt mich an und fragt mich, ey, soll ich den dann immer noch rufen? Und ich denke so, Alter, bist du Freund oder Feind?
Ja, der blutet dir aus.
Ja,
nee, klar, kannst nach Hause gehen und dich schlafen legen.
Ja, genau. So, nö, ist jetzt alles gut, alles gut. Den lassen wir
hier. Der steht bestimmt wieder auf.
Ja, genau. In der Woche ist das alles hier, hat die Natur geregelt. So. Also voll krass. Wow. Ja, auf jeden Fall. Dann kam auch Polizei und Feuerwehr. Also ganz, ganz viel Trubel. Ja, nicht cool. Ja.
Hatten sie Glück, dass ihr da wart. Wer weiß, was passiert wäre, wenn kein Helfer sich gefunden hätte.
Ja, nee, war viel los. Wären auf jeden Fall Leute da. Aber ich glaube, keiner hat es halt so live mit ansehen müssen, wie wir. Das war nicht cool.
Ja.
Ja, ja. Sonst war der Abend danach zum Glück schön. Ich hatte aber noch Blut an den Fingern. Also, weil das so viel Blut war und konnte mir die Hände erst relativ spät waschen. Das war nicht so angenehm. Das war, ja.
Naja. Aber du hast es nirgendwo dramatisch an einem Fenster runter abgewischt oder so.
Nee. Das habe ich nicht. Also, war auch nur wenig eigentlich, aber das ist dann trotzdem, weißt du, das ist dann irgendwie unangenehm dann, ja. Weiß nicht, ob du das. Also kennt man halt nicht so.
Ja, es ist halt A, nicht dein Blut und B,
ja, auch mein Blut würde ich
wegwischen. Wenn es langsam trocknet, hat es wirklich ein komisches Gefühl.
Ja, genau. Und vor allem, wir wussten ja nicht, was mit dem ist. Also das haben auch bereut, hinterher nicht von jemandem die Nummer mitgenommen zu haben. Auf jeden Fall, jetzt habe ich voll ausgeführt. Sorry. Ich glaube, wir sind auch schon über die Zeit.
Ja, so ein bisschen, aber es freut uns trotzdem, dass ihr alle so schön und artig zugehört habt bis jetzt. Wir kommen dann auch, denke ich mal, zum Ende, oder, Ja?
Definitiv.
Ja. Einzig und allein bleibt uns zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat oder euch allgemein der Podcast gefällt, lasst uns doch eine positive Bewertung auf der Plattform zurück, die ihr hört, oder abonniert einfach. Am besten kombiniert beides. Auf Spotify könnt ihr nur abonnieren, auf iTunes könnt ihr uns abonnieren und zum Beispiel eine leckere Bewertung zurücklassen von am besten 5 Sternen, aber wir wollen euch da nicht beeinflussen. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder in der nächsten Folge zuhört, und falls ihr Fragen, eigene Meinungen oder uns sagen wollt, auf welche Spiele ihr euch freut, könnt ihr uns antweeten an unser Mikufa-Handle und uns schreiben. Wir reagieren gerne auch auf eure Themenvorschläge für die Zukunft und hören uns dann in der nächsten Folge, denke ich. Na, ciao.
Ja, denke ich auch. Jo, macht's gut.
Wunderbar. Bis denn.